Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher und teilweise auch Autor. Ja, wir müssen es jetzt korrigieren. Autorin ist Cordula Scheel, die bei mir hier im Studio ist. Und Cordula ist die Übersetzerin von Maria Montessori, Das Geheimnis der Kindheit. Wir werden heute und in der nächsten Folge uns sehr ausführlich mit ihrem Leben beschäftigen, um zu verstehen, wie sie geworden ist, was sie dann war und aus welchem Antrieb heraus sie geschrieben hat und was ihr Leben besonders ausgemacht hat. Wir sind beim Podcast Nummer 191 im Bereich Wir Verlage Bücher machen, Teil 134. Und ich fange damit an, aus dem Vorwort zu lesen. Und dann kommt mein Gast Cordula Scheel gleich. Maria Montessori? Ja, natürlich. Maria Montessori ist wohl bekannt. Sie wird bewundert und verehrt. Ihre Überzeugung, das Kind als Lehrmeister, als schicksalhaft für unsere Zukunft zu erkennen, hat die Stellung des Kindes innerhalb der Gesellschaft revolutioniert und zu einem Umdenken in der Erziehung des Kindes geführt. Gegenwärtig gibt es allein in Deutschland etwa 600 Montessori-Kitas und 400 Montessori-Schulen. Weltweit wird ihre Pädagogik in rund 40.000 Schulen gelehrt. Maria Montessoris Name ist damit zum Synonym einer der führenden Bewegungen in der Kindererziehung überhaupt geworden. Wie können wir uns dieser bedeutenden Frau und ihrem vorliegenden Werk Il Segreto della Infanzia nähern? In aller Bescheidenheit sollten wir ihrer Bereitschaft folgen, dem Kind zuzuhören, seine Äußerungen ernst zu nehmen, in der Gewissheit, kein Schweigen ist fruchtbarer als das Zuhören. Treten wir hinter das Kind zurück, lernen wir.
Bevor ich auf Einzelheiten ihres Lebens und ihres Werkes komme, möchte ich vorweg Begebenheiten schildern, die ihre starke Persönlichkeit widerspiegeln und kurz auf ihre Pädagogik eingehen. Sie war vorausschauend. So gründete sie 1929 in Rom die Internationale Montessori-Gesellschaft AMI, die Abkürzung für Association Montessori International, aus dem Bedürfnis heraus, die Einheit und Identität ihrer Bewegung gegen Faschismus in jeder Form zu schützen und gegen Zersplitterung und Verwässerung. 1933 verboten die Nazis in Deutschland sämtliche Montessori-Einrichtungen und Vereine. Unbeirrt setzt sie trotzdem noch 1934 das Erscheinen ihres Buches »Handbuch der Erziehungswissenschaft« beim Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik durch. Ein Zeichen ihrer charakterlichen Souveränität und ihres Sinns für Humor zeigt folgende Begebenheit. Während eines öffentlichen Streitgesprächs mit einem bekannten Philosophen, der seine Position Blatt für Blatt von seinem Manuskript ablas, schickte sie jemanden los, der auch ihre Unterlagen bringen sollte. Als sie an der Reihe war, las auch sie ihren Text vom Blatt ab. Am Ende der Diskussion griff der Philosoph nach ihren Unterlagen. Wie groß mag sein Erstaunen gewesen sein, als er lauter leere Blätter vor sich sah. Maria Montessori hielt fast alle Vorträge frei.
Ja, Stichwort Pädagogik als nächstes.
Erziehung bedeutet für Maria, dem Kind, dem Jugendlichen, dem Menschen überhaupt, Hilfe zu leisten beim Selbstaufbau seiner Persönlichkeit. Hilf mir, damit ich selber kann.
Ja, ein sehr berühmtes Zitat, sozusagen ihre Pädagogik fast zusammengefasst in einem Satz.
Maria Montessori schreibt 1934 in ihrem Handbuch der Erziehungswissenschaft, auch heute noch glaubt man in den meisten Fällen, dass der Erwachsene den Charakter eines Kindes formen könne, dass es geradezu die Pflicht des Erziehenden sei, diese Formung vorzunehmen. Dem Kind und seiner schöpferischen Kraft überlässt man nur den kleinsten Teil dieser Bildungsarbeit.
Ja, ich lese jetzt nochmal einen kleinen Teil aus dem Buch, das ist auf Seite 108, 109. Dieses Konzept geht von einem passiven Kind aus, dessen Entwicklung völlig abhängig ist von der Fürsorge und vom Willen des Erwachsenen. Hierher gehört auch die noch weitergehende Forderung der überlieferten Erziehung. Die Seele des Kindes ist nicht nur passiv, nein, sie gleicht einem leeren Gefäß, das wir mit verschiedenen Inhalten zu füllen und zu gestalten haben. Und ich möchte nochmal ergänzen, Maria Montessori hat ja auf Italienisch geschrieben und übersetzt, so wie Sie es gerade gehört haben, hat es hier Cordula Scheel.
Es ist der Erwachsene, der den Nutzen der pädagogischen Lehre hat, nicht das Kind. Immer hat man das Kind zum Objekt der Erziehung und des Unterrichts gemacht. Dabei wurde übersehen, dass das Kind und Erwachsene zwei vollkommen verschiedene Wesen sind.
Ja, und hierzu lese ich jetzt noch einen etwas längeren Part, Seite 72, 73 aus der Übersetzung. Die Inkarnation ist das weiße Blatt in der Geschichte der Menschheit. Sie geschieht im Verborgenen unter größten Anstrengungen. Alles, was mit dieser schöpferischen Arbeit zusammenhängt, ist für uns ein noch unbekanntes Drama. Seine Geschichte ist noch zu schreiben. Kein anderes Geschöpf erwartet die mühevolle Aufgabe, den noch nicht vorhandenen Willen entwickeln und lenken zu müssen, Unbewegtes zu aktivieren und zu disziplinieren. Ein neugeborenes, zerbrechliches Wesen, kaum zu Bewusstsein gekommen, muss seine Sinne auf die Umwelt richten und sofort seine Muskeln aktivieren und entwickeln wollen. Ein Austausch findet statt zwischen dem Individuum oder besser dem spirituellen Embryo und seiner Umwelt, mit deren Hilfe er sich formt und vervollständigt. Seine schaffende Urkraft entspricht dem Herzen im körperlichen Embryo und stellt die lebenswichtige Entwicklung aller Teile des Körpers sicher, indem der leibliche Embryo sich über die Blutgefäße der Mutter ernährt. Durch das Zusammenspiel dieses Motors mit der Umwelt entwickelt und organisiert sich die psychische Individualität. Das Kind ist bemüht, sich die Umwelt anzueignen. Auf diese Weise entsteht die tiefe Einheit seiner Persönlichkeit. Dieses langsame und schrittweise Handeln bedeutet ein verständiges Verschmelzen des Geistes mit seiner Verkörperung, wobei er akribisch darüber wachen muss, seine Souveränität zu bewahren, damit diese Aneignung nicht an der Trägheit einer Unveränderlichkeit des Körpers scheitert oder mechanisch abläuft. Der Geist muss ständig die Impulse geben, damit diese Verschmelzung, die nicht instinktiv geschieht, nicht ins Chaos führt. Dieses Bemühen hat die Entwicklung einer immer aktiveren und konstruktiveren Energie zur Folge, die für das Gelingen der seelischen Inkarnation notwendig ist. So entsteht aus sich selbst heraus die menschliche Persönlichkeit. Embryo und Kind verwandeln sich in den Schöpfer des Menschen.
Zu diesem sensiblen Punkt der Schöpfung möchte ich die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse ansprechen. Die Neurobiologie und die Neurophysik bestätigen Maria Montessoris Überzeugungen. Auch sie gehen davon aus, dass das Bewusstsein durch seine eigenen Schöpfungen informiert wird. Sie sprechen vom Begriff der Felder in uns. Wir alle sind Hologramme. Erinnern wir uns, so haben wir Zugang zum Feld der Potentialität mit unendlichen Dimensionen. Roland Ropers, der Kardiosoph aus Starnberg, sagt, die große Erinnerungskraft liegt in der Verinnerlichung des Herzens. Denken wir an Apprendre par cœur, Learning by Heart. Die Herzfrequenz ist 6000-mal stärker als die Gehirnfrequenz. Der Geist ist das alles durchdringende Feld. Durch das Herz sind wir mit zwei Kreisen verbunden. Der eine ist der Lungenkreislauf, er befähigt uns, in die äußere Weite zu gelangen. Der zweite ist der Blutkreislauf, der in die innere Weite führt.
Das war also ein neuerer Text, ein Interview, der Talk ins Unbekannte. Maria Montessori hätte sich über diese wissenschaftliche Bestätigung sicherlich sehr gefreut.
Jetzt möchte ich einige Lebensstationen Montessoris aufzeigen. Maria wird als einziges Kind 1870 in Chiaravalle, Provinz Marken, in eine bürgerliche Familie hineingeboren. Der Vater ist ein Staatsbeamter, ihre Mutter bis zur Heirat Lehrerin. Beide Eltern werden ihre Tochter noch lange Jahre über das Studium hinaus unterstützen. Marias Schulzeit war für ihre Lehrerin bestimmt ein Albtraum. Dieses bildhübsche, intelligente Kind muss für sie ein fast unerträglicher Dickkopf gewesen sein. eine vera testa dura. Sie brachte es fertig, dreimal in den 4 Grundschuljahren sitzen zu bleiben. Sie musste bereits die 1. Klasse wiederholen, weil sie jede Mitarbeit verweigerte. Die Schule langweilte sie. Sie hatte längst den Stoff begriffen, störte und beschäftigte sich anderweitig. Sie habe dort überhaupt nichts gelernt, wird sie später sagen. Ihre Mutter Renilde unterrichtete sie zu Hause. Lesen wurde Marias Leidenschaft. Gern las sie ihren Mitschülerinnen vor. Schauspielerin wollte sie werden.
Ja, ein bisher spannender Lebenslauf. Ich bin ja nun 20 Jahre lang Lehrer gewesen. Ich kann da schon einschätzen, was die Lehrer mit ihr vielleicht mitgemacht haben.
Als Maria 1883 mit 13 Jahren endlich die 4-jährige Scuola Elementare verlässt, wird im selben Jahr in Italien auch Mädchen der Zugang zu höheren Schulen eröffnet. Diese Möglichkeit elektrisiert sie. Abrupt entscheidet sie, in Zukunft zu lernen und etwas aus ihrem Leben zu machen. Studieren will sie auf alle Fälle, aber dafür braucht sie das Abitur. Selbstständig bemüht sie sich in Rom um Aufnahme in das Königlich-Technische Institut, das zum Abitur führt. Sie überzeugt den Direktor, sie zuzulassen, auch wenn die Lehrer abraten. Jungen und Mädchen in der Schule zusammen, wie soll das gehen? Viel zu gefährlich. Sie wird mit einer Mitschülerin in den Pausen im Klassenzimmer eingeschlossen. Vorsichtshalber. 1890 mit 20 Jahren schließt Maria die Technische Oberschule mit Bestnoten ab. Ihr Selbstbewusstsein ist groß.
Ja, und sie hat offensichtlich das Ziel, Medizin zu studieren. Und jetzt folgen wir dem Lebenslauf weiter.
Schon während der Schulzeit hat Maria sich in freiwilligen Einsätzen bei der Versorgung von Straßenkindern engagiert. Deren Leid beeindruckt sie tief. Sie entschließt sich, Medizin zu studieren. Der Dekan der Universität, bei dem sie sich um die Zulassung bewirbt, rät ihr dringend davon ab. Maria zitiert ihn später wörtlich. Wenn Sie Mediziner werden wollen, geben Sie gleichsam das Frausein auf. Sie werden unweigerlich verkalken, schwindsüchtig werden oder gar verrückt, in jedem Falle aber reizbar. Maria Montessoris Antwort darauf: Exzellenz, ich werde Medizin studieren.
Tja, und dazu brauchte sie dann sowohl das große Latinum als auch das Griechische. Wie hat sie das geschafft?
Sie wird eben entsprechend der fehlenden Sprachen abgelehnt von der Universität, also braucht sie Privatunterricht. Die Eltern können Extrastunden für sie nicht auch noch bezahlen. Aber wenn Maria etwas will, ist sie nicht zu bremsen. Es gelingt ihr, einen Freund aus Kinderzeiten, der Ordensbruder geworden ist, dazu zu bewegen, sie hinter einer Bretterwand verborgen an seinem Griechisch- und Lateinunterricht teilnehmen zu lassen. Man stelle sich nur den Skandal vor, wenn sie in ihrem Versteck bei einem Ordensbruder entdeckt worden wäre. Maria interessiert das nicht. Sie lernt.
Ja, und sie wird dann offensichtlich zum Medizinstudium zugelassen.
1892 erfüllt sich ihr Wunsch. Maria Montessori wird in Rom als einige der wenigen Frauen in Italien zum Medizinstudium zugelassen. Sie sitzt ganz vorne im Hörsaal, alleine. Sie kommt als Erste hinein, geht als Letzte, um männlichen Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Vergessen wir nicht, zu jener Zeit galt es schon als unschicklich für Frauen, ihre Fersen zu zeigen. Eine ganze Reihe konservativer Professoren sind der Meinung, Ärztinnen wären immer nur zweitklassig. Niemand würde sich freiwillig von ihnen behandeln lassen. Aber es gibt auch aufgeschlossene Professoren, Von ihnen und den meisten Kommilitonen erfährt sie durchaus Unterstützung. Schlimm für sie werden Fächer wie Fortpflanzung mit Einzelheiten nicht nur zu den Genitalien. Maria fällt fast in Ohnmacht. Als sie unterbrechen muss, erntet sie aber eher Verständnis als Gelächter. Beim Sezieren der Leiche eines jungen Mädchens ist das Maß voll. Sie flüchtet entsetzt. Aber sie hat Glück. Ein verständnisvoller Professor findet sich bereit, mit ihr allein im Nebenraum, man bedenke schon das, den Stoff zu erarbeiten, sodass sie schließlich auch in Anatomie die Prüfung ablegen kann. Eine kurze Liebe zu einem Kommilitonen beendet Maria für sich mit der unumstößlichen Entscheidung, niemals zu heiraten. Während des Studiums engagiert sich Maria weiter für soziale Aufgaben. Sie arbeitet bei den sogenannten Freiwilligendiensten, fühlt sich besonders zum Kinderhilfswerk Soccorso e Lavoro hingezogen. Hier leistet sie medizinische Versorgung von Kindern armer Leute. Für ihre Abschlussarbeit in Medizin führt sie Untersuchungen an einer psychiatrischen Klinik durch. 1896 kann sie ihr Medizinexamen ablegen. Die Zeitungen berichten in Rom von diesem ungewöhnlichen Ereignis, dass eine Frau das Medizinexamen bestanden hat. Die Berichte überschlagen sich in der äußeren Beschreibung dieser bildschönen, zarten Frau mit den dunklen Locken. Bei der letzten öffentlichen Prüfung steht ein Senator des Königreichs auf, gratuliert und gibt ihr die Hand. Maria Montessori ist eine Sensation. Und auch noch schön. Die Presse ist begeistert von der kämpferischen Ausstrahlung dieser jungen Ärztin, aber zu ihrem Ärger wird sie fast ausschließlich wegen ihres Äußeren gelobt. Ich zitiere: Ihre Grazie erobert alle Herzen. Allein die Eleganz, mit der sie ihre Handschuhe trägt. Maria verbittet sich diese Art der Berichterstattung. Niemand sollte es mehr wagen, hauptsächlich ihren Zauber zu besingen.
Ja, und wie sieht es dann mit der praktischen Arbeit aus?
In der Praxis sieht es leider anders aus. Die Begeisterung sucht sie vergeblich. Erst einmal muss ihre Examensarbeit auf dem Kongress der Psychiatrischen Gesellschaft Phreniatrica von einem ihrer Professoren vorgestellt werden. Als Frau hat sie hierzu nicht die Erlaubnis. Vergeblich bemüht sie sich um ein Stipendium für ein Aufbaustudium bei Robert Koch in Berlin. Aber auch hier, eine italienische junge Ärztin kommt überhaupt nicht in Betracht.
Ja, und im Arbeitsleben wird sie dann erstmal freiwillige Assistentin.
Und zwar von Mario Montesanto. Maria Montessori leistet mit ihren männlichen Kollegen unbezahlte, schwere Arbeit als Ärztin beim Soccorso e Lavoro, wo täglich bedürftige und kranke kleine Patienten Schlange stehen. Sie sieht, dass diese Kinder in der Gesellschaft ganz unten angesiedelt sind, dass sie praktisch chancenlos sind. Diese Erfahrungen werden ihr weiteres Leben bestimmen. Und etwas anderes ist wichtig. Sie arbeitet bereits ein Jahr bei der Einrichtung Soccorso e Lavoro, als ihr ein junger Arzt auffällt, Giuseppe Montesanto, 2 Jahre älter als sie, eine schicksalhafte Begegnung, eine große Liebe. 1897 werden Giuseppe Montesanto und Maria ein heimliches Liebespaar. Giuseppe bleibt übrigens die einzige große Liebe Maria Montessoris. Er wird als ein sehr gut aussehender Mann beschrieben, als sehr klug und ist schon mit Auszeichnungen geradezu überhäuft worden. Maria und Giuseppe ergänzen sich charakterlich. Maria ist ungestüm, entschlossen, schöpferisch, stark. Giuseppe hat einen scharfen Verstand, analytisch ist er ruhig, überlegt und feinsinnig. Beide sind auf ihre Weise genial und voller Hingabe an ihre Arbeit. 1897 folgt sie ihm an die psychiatrische Klinik Reggia, wo er als Arzt arbeitet, sie als seine freiwillige Assistentin. Sie erhält die Bewilligung des Ministeriums hierzu erst nach längerer Zeit und auch nur unter dem Namen Mario Montessori. Zum weiblichen Maria war das Ministerium nicht bereit. Sie arbeitet im Team von Giuseppe als einzige Frau unter zahlreichen Kollegen. Die beiden Liebenden sind unzertrennlich. Sie führen eine freie und geheime Verbindung und damit verhalten sie sich völlig konträr zu den damaligen Konventionen. Maria spricht zu niemandem über diese Liebe. Eine Ehe kommt nach wie vor für sie nicht in Frage.
Ja, und sie arbeitet in dieser psychiatrischen Klinik unter Montesanto eine ganze Zeit lang. Und jetzt erfahren wir, der Podcast wird ja heute ein klein bisschen länger, noch wie das weitergeht.
1898 wird Giuseppe Chefarzt der psychiatrischen Klinik in Rom. Die Klinik ist völlig veraltet. Seine Aufgabe ist es, sie nach neuesten Erkenntnissen umzugestalten. Maria hat als seine offizielle Assistentin das Recht, ihn auf seinen Rundgängen zu begleiten. Und nun bekommt Maria erschütternde Einblicke in die bis einige Jahre zuvor noch unhaltbaren Zustände in der psychiatrischen Klinik. Sie entdeckt die einstigen Strohkammern, praktisch Ställe, in denen die gewalttätigen Kranken völlig nackt tagelang in Isolation gehalten wurden, nur mit etwas Stroh für die Exkremente versehen. Durch vergitterte Fenster konnten Vorübergehende die Idioten wie im Käfig betrachten und ihren Spaß mit ihnen treiben.
Ja, und dieser Begriff Idiot ist ja ein Oberbegriff für verschiedene psychische Krankheiten, mittlerweile natürlich sehr abwertend benutzt, damals noch ein eher neutraler Begriff.
Ja, nicht nur für die Gewalttätigen galten also unhaltbare Zustände. Maria Montessori erlebt den insgesamt erbärmlichen Zustand aller schwachsinnigen Kinder in der Nervenklinik. Der Begriff Idioten umfasst zu ihrer Zeit Blinde, Taube, Autisten, epileptische Kinder und Persönlichkeitsstörungen aller Art. Die Kleinen gelten als unheilbar, sie werden weggesperrt, alleingelassen. Wen kümmert es, wenn sie verdreckt und verwahrlost sind? Interessant ist, dass diese Behandlung mit Hilfe der Kirche gerechtfertigt wurde, der zufolge Wahnsinn eine Strafe Gottes sei. Diese Menschen und ihre Angehörigen hatten offensichtlich eine Schuld zu büßen. Die katholische Kirche hat mit ihren Teufelsaustreibungen zudem die Vorstellungen unterstützt, Idioten seien von einem fremden, teuflischen Wesen besessen, von dem man sie mit allen Mitteln befreien müsse. Dieser Gedanke treibt bis heute gerade in ländlichen Gegenden sein Unwesen und führt zu entsetzlichen Folterungen, auch mit Todesfolge.
Ja, wie gesagt, ein wenig länger, ein hochspannender Text, geschrieben von Cordula Scheel über das Leben von Maria Montessori. Sie hat sehr viel dazu gelesen, sehr viel recherchiert und sehr, sehr empathisch vorgetragen. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 192, wie Verlage Bücher machen, Teil 135. Und wir erfahren dann, wie es mit Maria Montessori weiterging. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiederhören aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz und neben mir im Studio Cordula Scheel.